Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildungsschnack. Wie jeden Monat wollen wir auch heute ein spannendes Projekt aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg unter die Lupe nehmen. Besonders ist in dieser Staffel jedoch, dass neben den WissenschaftlerInnen der Fakultät auch immer eine Person aus der Bildungspraxis mit dabei ist. Unser Special trägt den Namen Bildungsschnack mal ganz praktisch. Mein Name ist Katrin Steinfort und ich spreche heute mit Johanna Gandl und Claudia Kulmus. Hallo!
Hallo. Hallo.
Herzlich willkommen. Stellt euch doch bitte einmal vor, was macht ihr, um welchem Feld arbeitet ihr gerade, was treibt euch gerade um?
Ich bin Claudia Kulmus, Juniorprofessorin für Erwachsenenbildung an der Uni Hamburg seit vorletztem Jahr mittlerweile und in der Erziehungswissenschaft Erwachsenenbildung, aber vor allem mit dem Thema Altern und Lernen, Bildung im Alter befasst. Und darin ist auch das Transferprojekt entstanden, über das wir heute sprechen.
Mhm. Bei dir, Johanna?
Ich bin Johanna Gandl und ich arbeite beim Verein Freunde alter Menschen und bin dort zuständig als Freiwilligenkoordinatorin gemeinsam mit Ehrenamtlichen für das Projekt Generation Nachbarschaft. Und dort schaffen und ja, identifizieren wir Begegnungsorte für die Generationen.
Dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Du hast es gerade schon angesprochen, es geht heute in der Hauptsache um ein Transferprojekt, ein Projekt mit der Praxis. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, Claudia, worum geht es dabei?
Genau, also das heißt Lernorte im Alter und ist aus dem Transferfonds der Uni Hamburg gefördert. Und es geht vor allem mal darum, für ältere bedeutsame Lebens- und dann eben auch Lernorte in Hamburg zu identifizieren. Jetzt erstmal im kleinen Stil in konkreten Stadtteilen, in einem ersten Zugriff, unter anderem Eimsbüttel. Darüber haben wir eben auch Johanna dann kennengelernt. Rauszubekommen, wo bewegen sich Ältere, wie groß ist der Aktionsraum, so nennen wir das, der Älteren. Wie sind die Wege, wo gibt es Barrieren und Hürden in der Bewegung und wo gibt es Lernpotenziale. Und dafür befragen wir nicht nur die Älteren selbst, sondern schauen uns auch die genannten Orte oder die wichtigsten genannten Orte dann im Team an, machen Fotodokumentationen und versuchen dann zu analysieren, also zu verbinden sozusagen den subjektiven Aspekt aus den Interviews mit der konkreten Materialität des Ortes oder der Orte.
Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr mit den Älteren zusammenarbeitet? Wie kriegt ihr von denen die Informationen, an welchen Orten, an welchen Lernorten sie sich bewegen?
Genau, also das ist auch was, worauf ich große Lust hatte. Wir arbeiten mit narrativen Landkarten. Das ist eine Methode, die aus der Sozialpädagogik eher kommt und eigentlich aus der Kindheitsforschung und die ich aber unglaublich brauchbar finde für die Forschung mit Älteren. Da wird es auch schon genutzt, dass wir nicht nur Interviews führen, sondern die Menschen ihre subjektiv relevanten Orte aufmalen, einzeichnen auf eine Art deswegen subjektive, narrative Landkarte. Das ist keine Straßenkarte, die muss nicht korrekt sein, sondern es geht eher darum, zu zeigen und zu reflektieren. Das ist gar nicht so leicht für die Menschen. Wo bewege ich mich? Welche Orte sind wichtig? Wie kann ich das kennzeichnen? Wie gehe ich die Wege? Wie nutze ich die? Und da sind jetzt so, ich glaube, insgesamt schon fast 20 Karten entstanden, die alle sehr unterschiedlich aussehen. Manche sind eher wie ein Mindmap, andere sind richtig grafisch mit Haus und Bäumen und Vögeln und Pferden, die irgendwo in der Nähe leben und wichtig sind. Oder der Nachbarschaft, die dann als Menschen sozusagen eingezeichnet wird. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das zu interpretieren. Das ist auch eine Herausforderung, aber die Stärke von so einer Methode ist, dass sie eben über das rein Sprachliche hinausgeht und eine der visualisierenden Methoden ist, die es gibt und die ich insgesamt sehr mag. Arbeite auch mit Lebenslinien in einem anderen Projekt. Und da arbeiten wir jetzt gerade dran, das auszuwerten und dann eben auch diese Fotobegehungen noch zu machen, der Orte.
Super spannend. Und diese Fotobegehungen, da sehe ich jetzt so die Connection zu Johanna. Wie seid ihr da ins Spiel gekommen? Oder wie bist du da ins Spiel gekommen?
Also ich persönlich habe die Verbindung zu eurem Projekt über deine Mitarbeiterin und wir haben zusammen studiert und schon während des Studiums gab es zumindest in meinem Modul, in meiner Modulzusammenstellung viel das Thema Altern, Lernen im Alter, Forschen im Alter. Und ich habe da auch im Rahmen eines Praxisseminars über über ein Jahr gemeinsam mit alten Menschen geforscht. Und diese Kommilitonin, die jetzt eben bei Claudia im Projekt arbeitet, erinnerte sich daran.
Christine Skowranek, ich will einmal kurz den Namen sagen, weil sie sehr, sehr aktiv im Projekt ist.
Die kam dann irgendwie auf meinen Namen und wir haben uns, glaube ich, vor einem halben Jahr zufällig getroffen und sie hat mich ausfindig gemacht und da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme. Zum einen, weil ich das eben aus dem Studium so schätze, dass man dieses Potenzial der alten Menschen nimmt und sagt, okay, die haben einfach Wissen und das können sie uns irgendwie preisgeben, da müssen wir ran. Und zum anderen, weil es natürlich auch einfach irgendwie 24/7 in meinem Kopf schwebt, was machen alte Menschen eigentlich den lieben langen Tag und womit beschäftigen sie sich und wie finden wir sie? Denn bei uns im Verein ist der Fokus auch so ein bisschen das Thema Einsamkeit. Also wie bekommen wir alte Menschen aus der sozialen Isolation? Wie bekommen wir sie dazu, aktiv teilzuhaben? Und dann geht es natürlich ganz viel um Raum und den Raum sich anzueignen. Und deswegen war ich sofort dabei und interessiert und hätte am liebsten direkt mitgeforscht.
Tut ihr ja auch indirekt. Wir sind im, vielleicht kann ich das noch kurz ergänzen, in einem guten Austausch. Ich habe dir ja gerade die Karten auch geschickt, die Landkarten, sodass wir, was gar nicht vorgesehen war, jetzt eigentlich durchaus auch darüber uns dann unterhalten können und dich ein bisschen mit einbeziehen können.
Ja, und die sind hochspannend, weil es auch so viel über den Charakter des Menschen sagt, der die anfertigt. Und ich natürlich auch mal super neugierig bin, wer sich da wie auslebt und wie systematisch und kreativ und chaotisch das irgendwie entsteht. Und es ist natürlich aber auch, muss ich schon sagen, eigentlich gar nicht der Auftrag in unserem Verein zu sagen, wir kümmern uns um das Thema Bildung. Und es ist eine ganz neue Sparte. Und da jetzt auch wirklich ganz praktisch zu sagen, wir haben hier ganz viele alte Menschen, die Potenziale mitbringen. Und wir betrachten sie nicht nur in ihrem Defizit Einsamkeit, sondern schauen auch, was wissen die eigentlich alles? Und wir haben jetzt letzte Woche, glaube ich, im Gespräch nochmal festgestellt, das ist auch für uns als Verein extrem gut, das mal mitzukriegen. Ganz individuell, was sind das für Menschen, aber auch systematisch, was ist das für Wissen, das für uns nützlich ist. Ne?
Und mit welchen Fragen seid ihr denn in dieses Projekt reingegangen? Also es muss ja irgendwas euch umtreiben, was ihr so herausfinden wollt. Also ja, ihr wollt die Lernorte identifizieren, aber also warum?
Ja, genau, das hat, also das eine ist das methodisch Spannende, das habe ich schon gesagt, das ist jetzt für ein Transferprojekt gar nicht so relevant sozusagen für mich, aber trotzdem, weil also ganz generell ältere Menschen in der Erwachsenenbildungsforschung tendenziell insgesamt noch zu unsichtbar sind. Das ist der erste Punkt, weswegen ich dieses Thema setzen und platzieren will, wann immer ich das kann oder sich die Gelegenheit bietet. Das zweite ist, dass auch aus jetzt langjähriger Forschungserfahrung dass die Handlungsfelder von Älteren ganz schwer zu identifizieren sind. Die fallen raus aus Institutionen, sie fallen raus aus der Erwerbsarbeit sozusagen, aus der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, um das allgemeiner auszuformulieren. Sie fallen aus Bildungsinstitutionen raus, das wissen wir aus den Statistiken. Aber sie sind ja da und sie lernen vielleicht auch, das will ich jetzt gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, aber und wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wo sie sich bewegen und wir wissen kennen auch die Institutionenlandschaft nicht so gut, weil es eben sehr viele solcher zum Beispiel Vereine gibt, viele kleine Vereine, die gar nicht, die kennen wir nur dann durch solche Projekte oder zufällig, weil wir dann jemanden kennen, der da gerade aktiv ist. Es gibt keine Übersicht oder so, auch in der Forschung jetzt, wo man sagen könnte, es gibt irgendwie eine Übersicht über die Seniorenbildungsinstitutionen oder so. Und dann auch im Kontakt jetzt unter anderem mit Johanna hat sich das nochmal bestärkt, auch schon die Frage, was macht Orte für Ältere auch attraktiv, was dann für die Anbieter wiederum oder die Vereine, die Einrichtungen wichtig ist und was auch für die gar nicht so leicht ist zu wissen, weil das eben diesen hohen subjektiven Anteil hat und gleichzeitig den analytischen Fokus auf die Materialität der Orte, ihr ja auch keine Kapazitäten habt, das systematisch euch anzuschauen und zu verstehen. Und da ist auch dann die Verbindung zwischen Forschung und Praxis wichtig. Und damit dann Ältere und auch Orte für Ältere sichtbar zu machen oder auch sichtbar zu machen, wo es eigentlich gar keine altersspezifischen Orte sind, und sondern eben genau die, an denen einfach Menschen sind. Denn das ist vielleicht auch einmal wichtig zu sagen, wir reden hier über Ältere. Dass wir über Ältere sprechen, ist schon eine Form eigentlich von Ageism, weil wir quasi generalisieren, als wäre das eine Gruppe, die aber keine Gruppe ist, sondern hochgradig individuelle Lebensentwürfe produziert sozusagen. Mhm. Das heißt, eigentlich suchen wir nach Lebensorten von Menschen, die eben schon etwas länger leben. Mhm. Das muss man auch sich immer mal wieder klar machen. Wenn man jetzt aber verbietet, über Ältere zu sprechen, dann kann man wiederum Gefahren, Exklusionsgefahren nicht sichtbar machen in dem Spannungsfeld. Das müssen wir irgendwie aushalten, uns darin zu bewegen. Die Hälfte aller Deutschen ist schon älter als 45 und ein Fünftel sind älter als 66. Mhm. Also wenn man jetzt nach der Relevanz dieses Themas fragt, dann muss man sich das klar machen, wie alt wir eigentlich, wir sind mittendrin. Und das ist nur ein Problem, wenn wir es zu einem machen. Erstmal liegt da eine große Stärke drin, ne, in der Lebenserfahrung. Aber wir machen es zu einem Problem, weil wir dafür eigentlich keinen Raum haben. Aber wenn man diese Zahlen sich anschaut, dann kann man eigentlich nicht mehr sagen, das ist für uns kein Thema oder so, als Einrichtung oder als Politik oder so. Das ist ein Thema, das uns alle betrifft.
Ja. Ja, und es ist aber trotzdem was uns Angst bereitet, aus irgendeinem Grund. Meine Kollegin sagt immer gerne, die Zeit zwischen 30 und 60 ist genauso lang wie die zwischen 60 und 90.
Ja.
Und ich finde, das ist immer wieder so ein Gedanke, der nicht nur zeigt, oh Gott, wir haben eine Menge alter Leute, die versorgt werden müssen, sondern da stecken einfach 30 Jahre Potenzial nochmal hinter der Berentung. Her damit. Ja. Und das finde ich irgendwie einen schönen Gedanken, den ich mir manchmal so in Erinnerung rufe, wenn ich davor Angst habe, dass ich noch mindestens 40 Jahre arbeite.
Ja, wir haben so ein schönes, langes Leben vor uns.
Ja.
Und über welche Altersspanne reden wir eigentlich? Also du sagtest gerade, eigentlich reden wir über Menschen, die schon länger gelebt haben, aber also wie lange muss ich denn gelebt haben, damit ich älter in eurem, in eurem Verständnis bin?
Also wir als Verein haben da eine ganz klare Kante. Nein, es geht bei uns, und das adressiert vielleicht auch nochmal diese Frage, warum ist es trotzdem wichtig, über alte Menschen oder ältere Menschen zu sprechen? Weil sie sind eben in dieser im weitesten Sinne Gefährdungssituation, dass sie vor andere Herausforderungen gestellt sind als junge oder jüngere Menschen. Und bei uns ist es so, dass wir sagen, Menschen, die von Einsamkeit bedroht oder betroffen sind, können bei uns im Verein sich vernetzen, sich mit jüngeren Menschen, denen begegnen, wenn sie 75 Jahre oder älter sind. Weil wir davon ausgehen, dass auch solche Einschränkungen wie Mobilität, sei es in der Orientierung, aber auch in der körperlichen Komponente, gerade dann eben eine Rolle spielt, ne? Mit diesem Alter 75 plus. Und das sind eben auch so Kriterien, die zu sozialer Isolation und Vereinsamung führen können. In vielen Projekten und auch in dem, für das ich zuständig bin, ziehen wir aber überhaupt keine Grenze. Denn das ist ein Projekt, wo die Begegnung an einem bestimmten Ort stattfindet, nämlich in der Nachbarschaft. Und dort ist es eben die Voraussetzung, ich kann da hinkommen. Ich bin selbstbestimmt und selbst organisiert und gehe dahin, wenn ich Lust drauf habe und wenn ich es leisten kann. Es ist kein aufsuchendes Angebot in dem Sinne. Das heißt, da überschneidet sich das eigentlich auch mit eurem Ansatz, dass man sagt, alt ist einfach der Mensch oder älter ist der Mensch, der mehr Leben hinter sich hat als andere. Und bei uns ist aber da die Voraussetzung, weil es eben auch einen präventiven Ansatz hat, ich vernetze mich so lange in meiner Nachbarschaft, solange ich es noch kann, damit ich später eben gerade nicht auf dieses Unterstützungsnetzwerk angewiesen bin.
Und wenn ihr jetzt mal in die Zukunft schaut, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, für welche Personengruppe werden denn die Ergebnisse, die ihr irgendwie daraus generiert, für welche Personengruppe wird das relevant? Wer kann da hinterher sagen, also ich habe jetzt schon verstanden, die Vereine oder die Gruppen, die Bildungsangebote machen. Gibt es noch weitere, die davon profitieren können?
Also das eine ist die Anbieter und wir haben auch die Volkshochschulen im Boot, die aus meiner Sicht da eigentlich eine starke Vernetzungsrolle spielen sollen, können, müssen, dürfen, wenn man es so möchte. In Hamburg haben die das Thema Altern nicht so sehr also das ist nicht der zentrale Fokus. Ist, glaube ich, Integration ein bisschen wichtiger. Aber auch Menschen mit Migrationsgeschichte werden älter, das muss man auch bedenken. Aber weil die eben so bekannt sind, ne? Die Volkshochschule ist eine Institution, unabhängig von jetzt ihren konkreten Orten, wo sie Angebote auch hat in Hamburg, aber sie ist eine Institution, die irgendwie eine Bekanntheit hat und sie ist eine Institution für alle. Mhm. Das heißt, und sie kooperiert. Also Volkshochschulen kooperieren mit anderen Einrichtungen und ich denke auch, die könnte wie so ein Knotenpunkt in so einem Netzwerk sein. Und gleichzeitig hat die Volkshochschule, aber das gilt für euch auch, haben ja auch immer Verbindungen in höhere Politikebenen sozusagen, also auf der kommunalen Ebene. Und auch darum würde es natürlich gehen, das ist mit so einem kleinen Transferprojekt so schnell vielleicht nicht möglich, aber längerfristig schon das Thema generell präsent zu machen, präsenter zu machen, auch angesichts des demografischen Wandels in die Politik rein und aber auch konkret für Hamburg. Also wenn man an Stadtteilentwicklung denkt, dann genau erste kleine Informationen. Wir wollen ja weitermachen mit dem Projekt, auch dann was Größeres draus machen, aber dass man jetzt vielleicht dann längerfristig für Eimsbüttel durchaus Informationen für eine Stadtteilentwicklung auch rausziehen kann. Was braucht das da eigentlich vielleicht für so eine stärkere intergenerationelle Begegnung? Also gar nicht nur für die Älteren, sondern um das zu stärken. Und als drittes würde ich auch sagen, die Älteren selbst, das ist unsere Hoffnung. Es hat ja auch einen partizipativen Ansatz. Jetzt hat qualitative Forschung immer einen partizipativen Aspekt. Aber wir laden die zu Abschlussveranstaltungen mit ein und möchten also ihnen das Angebot machen, dass sie dort auch selbst was vorstellen können. Ihre Landkarten zum Beispiel. Mein Eindruck ist jetzt schon, dass da große Hemmungen bestehen, was vorzustellen. Aber wir möchten den Austausch dann ermöglichen, dass jetzt hier unterschiedliche Ältere zusammenkommen und auch mit unterschiedlichen Einrichtungsvertreterinnen, VertreterInnen zusammenkommen, um so auch eine Sichtbarkeit und auch das vielleicht das einzuüben, sich zu äußern sozusagen, was ja eben auch oft nicht gefordert ist.
Das ist ja auch ein Lernprozess, ne?
Genau, auch das ein Lernprozess und ein Beitrag vielleicht zur Sichtbarkeit, auch für die Älteren selbst dann.
Und was ist euer persönlicher Benefit daraus? Wo habt ihr jetzt vielleicht schon in der letzten Zeit gemerkt, so, wow, cool, das war ein toller Moment oder das hat mich bereichert?
Das, wenn ich das so mitkriege, wie geforscht wird, mich immer wieder daran zu erinnern, wie wahnsinnig viel Geduld man braucht, um Orte schaffen zu können. Und das ist relativ unabhängig davon, ob es jetzt die sogenannten Senioren- oder Seniorinnengerechten Orte sein sollen oder Orte für die ganze Nachbarschaft, für alle Generationen. Also wie auch immer man es labelt, man braucht Geduld. Und ich finde auch, dass sich nochmal so vor Augen zu führen, wenn man erfährt, wie Menschen sich bewegen, wie Menschen ihren Ort wahrnehmen und sich aneignen. Es ist unfassbar individuell und es gibt so viele Hürden, die kann ich als Organisation gar nicht mitdenken. Und das habe ich so im Laufe des Prozesses, habe ich ja immer nur so vom Rande reingucken können, wie das so läuft, wo sind welche Gatekeeper, wo sind auch subjektive Hürden, die ich überhaupt nicht sehe, weil es halt nicht um Barrieren geht, die eine Treppe sind, sondern die vielleicht einfach eine ästhetische Komponente haben, die ich nicht kenne oder die mir nicht bewusst ist. Und diese Kleinigkeiten, die aber einfach jemanden hemmen, irgendwo hinzugehen oder aber auch jemanden einladen, nur dahin zu gehen, das führt mir wieder vor Augen, dass man den perfekten Ort für alle nicht schaffen kann. Und es trotzdem immer wieder so ein Glück ist, Orte zu identifizieren, an denen sich Jung und Alt oder Jüngere und Ältere total selbstverständlich über den Weg laufen, Zeit miteinander verbringen und eine gute Zeit miteinander haben. Das ist fast schon Zufall, finde ich manchmal. Also wir können gar nicht so viel steuern und trotzdem erhoffe ich mir, dass diese Einsicht auch irgendwie in die Breite geht, weil wir natürlich auch viel beauftragt werden. Ne? Da kommen dann vielleicht auch behördliche Förderungen oder Förderungen von Stiftungen und wir haben den Auftrag, einen Ort zu schaffen. Und das geht nicht so einfach aus dem Boden raus, sondern man muss halt wirklich gucken, ja, was interessiert die Leute? Wo sind die? Wo wollen die hin? Und das ist einfach eine Erkenntnis, die ist sowohl für mich persönlich in meiner Arbeit, die beruhigt mich irgendwie. Und zum anderen, glaube ich, ist es auch was, womit man prima nach außen gehen kann und sagen kann, nee, ein Jahr reicht nicht. Wir brauchen mindestens 2 Jahre, um die Leute kennenzulernen, die da wohnen und um auch zu wissen, worauf haben die Lust. Ne? Das ist irgendwie, das untermauert das total. Das finde ich prima.
Ja, ich kann da kurz anschließen. Also das eine ist, dass ich immer Gespräche einfach mit älteren Menschen schön finde, weil sie viel Erfahrung haben und das eigentlich immer eine Bereicherung ist, die Gespräche selbst. Für mich jetzt, die ich lange nicht in Hamburg war, ich habe hier studiert, aber war lange nicht da, ist das auch eine Art, Hamburg kennenzulernen nochmal auf eine ganz besondere Art mit einem, ich kann im Internet recherchieren, welche Einrichtungen gibt es, da finde ich dann auch Johannas Einrichtung, aber durch die Brille der alten Menschen Eimsbüttel zu sehen ein Café Carlos kennenzulernen, was offensichtlich für alle interessant ist, zum Beispiel. Das ist, finde ich, ganz spannend und bereichernd auch für mich jetzt ganz persönlich sozusagen.
Darum geht es ja auch. Und du hast es gerade schon angesprochen, in solchen Projekten gibt es immer auch Hürden, die es zu überwinden gilt. Was war so die Hürde, wo du sagst, oh, das hätte nur wirklich nicht sein müssen? Oder da mussten wir echt Anlauf nehmen, um da drüber zu springen?
Ja, also genau, ich würde das gar nicht so stark mit Hürden machen. Es ist immer nicht ganz leicht, also gerade Einrichtungen älterer, deswegen bin ich dankbar für Johanna, sind oft auch ein bisschen konservativ so und nicht so offen für Forschung. Das kenne ich auch aus Berlin schon, dass man da manchmal gar keinen Zugang bekommt mit dem Argument, die Älteren möchten das nicht oder die möchten sich nicht befragen lassen, wo ich behaupten würde, das stimmt oft so gar nicht. Da hatten wir jetzt aber Glück. Also diese Hürde hatten wir jetzt so stark eigentlich gar nicht, weil wir ganz gute Kontakte hatten. Und das Zweite ist, dass diese narrativen Landkarten natürlich am Anfang vielleicht Hürden erzeugen. Und wir haben jetzt auch zwei Fälle gesagt, die gesagt haben, sie sind nicht bereit, das zu machen. Sie möchten das nicht machen. Das ist aber keine dramatische Hürde. Ne? Wir kommen da relativ hürdenfrei bis jetzt durch, würde ich sagen.
Also ich bin jetzt wahnsinnig gespannt auf diese Abschlussveranstaltung und vielleicht auch, wer sich da aus unserer Einrichtung so zeigen möchte. Ich erinnere mich an ein Forschungsprojekt, das wir mit älteren Menschen in Bergedorf gemacht haben. Und das muss man wirklich in große Anführungszeichen setzen, weil das waren ehrlicherweise Menschen, ich würde sagen Ende 50, Anfang 60, also im weitesten Sinne ältere. Und da hatte ich das Gefühl, das ist ein wahnsinniges Empowerment, wenn jemand sagt, du bist hier gut vernetzt. Du bist hier die Person, an die ich mich wende, wenn ich das Wissen des Ortes brauche oder des Viertels. Das habe ich so wahrgenommen, dass es für die total bestärkend sein kann, wenn sie einfach wissen, ich bin hier eigentlich eine unverzichtbare Quelle. Die brauchen mich hier, um ein bisschen Wissen zu kriegen von dieser Gegend. Und da erhoffe ich mir auch ganz viel von, dass die Leute, die aus unserer Einrichtung teilgenommen haben, auch wissen, wie viel sie mitbringen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
Ja, und das kann natürlich auch gerade bei qualitativer Forschung immer nur ein begrenzter Teil sein oder eine begrenzte Gruppenanzahl oder Personenanzahl. Du hast es gerade schon gesagt. Es soll natürlich weitergehen. Es soll irgendwie größere Wellen vielleicht auch schlagen. Was bleibt denn am Ende so offen? Oder wo würdet ihr gerne sagen, so, und nächstes Jahr das?
Genau, also das sind jetzt aus meiner, jetzt sage ich mal, Forschungsperspektive verschiedene Aspekte. Das eine ist, was noch offen ist, das Methodische, was du gerade gesagt hast. Wir haben nur kleine Fälle, das gilt immer für qualitative Forschung. Das heißt, die Frage, wie können wir das generalisieren? Und gerade dieses sehr Subjektive, was Johanna eben auch sagte, in den Lernorten, was lässt sich da generalisieren und wie weit lässt sich generalisieren und wie weit auch nicht? Also wo bleibt das? Eine Hamburg-Analyse. Und wo lässt sich das auch nicht übertragen und wo lässt es sich vielleicht nicht mal auf ganz Hamburg übertragen? Das ließe sich natürlich ein Stück weit darüber auflösen und das hätte ich durchaus auch ein Interesse. Wir haben jetzt Kontakte zu 3 oder 4 Stadtvierteln, dass man zumindest die hat und ein bisschen ausführen kann und auch erweitern kann, innerhalb der Stadtviertel ein größeres Sample bekommen kann. Auch kontrastieren kann, die Stadtviertel, in den Bild steht zum Beispiel, das ist sicher anders als Eimsbüttel. Genau, und dann insgesamt vielleicht das auf ein bisschen größere Beine stellen mit einem insgesamt größeren Sample, auch mehr Raum, das theoretische Problem, das da vielleicht drinsteckt, nochmal zu reflektieren, also das Verhältnis von Vulnerabilität im Alter und Handlungsfähigkeit, das ist auch ein theoretisches Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen, das weiter ausarbeiten zu können. Dafür ist natürlich im Transferprojekt wenig Raum.
Ja.
Kurzen Zeit.
Aus meiner Perspektive spielt natürlich immer das Intergenerationelle total eine Rolle, also sowohl im Aspekt des Lernens, aber auch im Aspekt des Gestaltens. Also wenn wir irgendwann so weit sind zu sagen, wir haben die richtigen Räume oder wir wissen, worauf es ankommt im Gro, wer weiß, braucht es auch immer die Praktiker und Praktikerinnen und man muss auch sagen, ich bin es auch nicht. Natürlich werde ich dafür bezahlt, das zu koordinieren, aber ich bin nicht die, die diesen Raum gestaltet. Das müssen immer Leute sein, die auch selber sagen, ich bin da Nachbarin, ich habe da was von. Das ist auch so zu meinem Benefit. Und wenn es die nicht gibt, werden die Räume nicht gestaltet. Das heißt, es braucht auch immer diejenigen, die es umsetzen wollen. Ist auch immer eine Frage des Quo Vadis Ehrenamt. für wen lohnt sich das? Was zieht man daraus für einen Benefit? Und manchmal ist der Aspekt, ich helfe einem alten Menschen, ich bin wohltätig, ich tue was für jemand anderen, total wichtig. Und auf der anderen Seite wollen wir aber gerade diese Augenhöhe herstellen und sagen, nein, der alte Mensch ist nicht nur bedürftig und braucht hier die offene Tür, sondern der kann auch selber mitreden und mitgestalten. Und das ist auch dieses Spannungsfeld, was sich in der Praxis total zeigt. Für wen ist was geeignet eigentlich? Und wer kommt auf seine Kosten? Und da bin ich irgendwie neugierig, was sich da tut, aber natürlich auch immer mit der Sorge, dass wenn es die Leute nicht gibt, die Lust haben zu gestalten und mitzumachen, es auch kein Angebot gibt für die, die es benötigen, die offenen Türen eben brauchen, um zu lernen, um mitzugestalten. Und da wird sich viel tun müssen und da wird auch, glaube ich, aus politischer Sicht oder auch aus globaler Perspektive viel passieren müssen, weil wir stehen genau vor dieser Herausforderung, dass sehr, sehr viele Menschen sehr viel älter werden als bisher noch und wir müssen dafür sorgen, dass Jung und Alt gleichermaßen stattfinden können in Hamburg, aber eben auch einfach in allen anderen Orten. Ne?
Und vielleicht so ein kleines Bonbonchen. Habt ihr denn schon erste Erkenntnisse, welche Lernorte das vielleicht sein können? Und ich stelle mir also aus, in Anführungsstrichen, Laiensicht ja auch die Frage, was sind das für Dinge, die die älteren Menschen denn gerade lernen? Also die wenigsten, also du hattest es gerade schon angesprochen, Volkshochschule. Klar gibt es im Alter auch Menschen, die noch keine Grundbildung in Rechnen und Schreiben haben, so das machen. Aber das wird ja nicht der Hauptteil dessen sein, was ihr da gefunden habt. Deswegen interessiert mich so vielleicht so ein kleiner Ausblick.
Ja, also ich weiß Idee. Nicht, ob ich dazu schon so viel sagen kann, weil wir gerade erst in die Auswertung der Interviews gehen. Und das lässt sich tatsächlich, also man kann nicht einfach so ältere Menschen nach Lernen fragen. Mhm. Wenn man das nämlich tut, dann sind Menschen generell ganz schnell so in so einem schulischen Lerngedanken und sagen mir auch, ich lerne gar nichts mehr. Das sagen mir ältere Menschen, die gerade an einem Philosophie-Gesprächskreis teilnehmen. Dann schmunzle ich und sage, okay, müssen wir über den Lernbegriff reden. Aber nicht mit den älteren Menschen, sondern für uns selbst das klären. Das kann ich ja vielleicht auch nochmal sagen. Ich komme hier aus der Hamburger Tradition des subjektorientierten Ansatzes nach Holzkamp und da ist Lernen erstmal dient der Erweiterung der Verfügung über Lebensbedingungen. Mhm. Lebensbedingungen können gerade im Alter sowohl die eigenen physischen, konstitutionellen Lebensbedingungen sein, die sich verändern und auch verschlechtern. In Graden und nicht ad hoc, aber durchaus verschlechtern können. Und natürlich auch die sozialen Lebensbedingungen, die hochgradig relevant sind. Und diese Suche aber nach Erweiterung oder auch nur Erhalt der Verfügung über Lebensbedingungen, der Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten oder dem Erhalt von Handlungsmöglichkeiten, das ist, wonach wir suchen. Und was sich ganz viel im Gespräch zeigt, aber was man nicht so mit einem Satz dann schnell findet, sondern wo man wirklich ein bisschen Rekonstruktionsarbeit in der Analyse machen muss und Interpretationsarbeit leisten muss und sich das auch trauen muss, sich zu lösen von dem, was Ältere sagen. Wenn man stehen bleibt bei dem, was sie sagen, ich lerne nichts mehr, ich habe genug gelernt im Leben, dann bräuchte ich nach Lernen nicht mehr fragen. Mhm. Und wenn man dann aber so einen biografischeren, das ist ja im Grunde ein biografischer Lernbegriff, wenn man den nutzt, dann findet man da ganz viel. Aber da sind wir tatsächlich erst dran, weil man trotzdem fragen muss, und was ist es genau? Also nicht jedes Handeln ist Lernen. Das heißt, wir müssen da schon sehr genau auch hinschauen und gucken, dass der Lernbegriff jetzt nicht, dass nicht alles Lernen ist, dann brauchen wir keinen Lernbegriff mehr. Und das erfordert aus meiner Sicht immer Analyse. Das ist eine Herausforderung, aber es ist eine unglaublich schöne Herausforderung.
Aber ich habe schon herausgeführt, für mich ein kleiner Hinweis darauf ist ein Philosophiekreis, in dem ältere Menschen miteinander Texte lesen und philosophieren, okay?
Aber das war jetzt nicht aus diesem Projekt, das war aus einem Vorgängerprojekt.
Ich brauche so eine kleine Vorstellung davon, wie diese Situation für die älteren Menschen aussieht, wenn sie im weitesten Sinne dann lernen.
Genau, aber so die Teilnahme, das ist schon auf jeden Fall dabei. Ne? Die Teilnahme an solchen auch Yoga-Kursen, das kann man ja unter Gesundheitsbildung fassen oder Auch Englischkurse tatsächlich. Das ist das Beliebteste auch unter Älteren. Und auch ganz, würde ich jetzt sagen, klassisch bildungsbürgerlich, Theater- und Museumsgänge werden natürlich auch genannt. Und das sprengt auch dann den nachbarschaftlichen Aktionsraum. Mhm. Auch das wird von allen genannt. Gänge in die Natur, die dann Muße und auch körperliche Entspannung sozusagen bedeuten. Solche Dinge, das kann ich jetzt vielleicht schon so mal als kleine Hints geben.
Danke, du wolltest mal was ergänzen. Ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich was mit dem Lernen zu tun hat, wobei es laut der Definition, die du gerade genannt hast, schon damit zu tun hat. Bei uns zeigt sich gerade, dass die älteren Leute, die zu uns kommen, auch eine neue Rolle lernen. Und zwar nicht die, die ein Angebot annehmen und irgendwie den Service genießen, jetzt mal in der Freizeit sich berieseln zu lassen, sondern viele leiten an. Wir haben in einer Nachbarschaft eine Nachbarin, die früher Tanzlehrerin war und inzwischen Body-Percussion-Kurse anleitet mit über 75 Jahren. Wir haben eine Nachbarin, die Meditation anleitet. Wir haben einen Nachbarn, der leitet Siebdruck an. Also alles Professionen, die sie von früher eben einfach noch wissen und kennen und merken, in dieser Rolle der Anleiterin fühle ich mich wohl. Und das finde ich eine ganz tolle Entwicklung, weil es eben zeigt, dass sie lernen nicht nur als fast schon Konsum von Bildung, sondern auch von Zeigen des Gebildetseins und des Könnens irgendwie und Weitergeben dieser Fähigkeiten interpretieren. Und das eigentlich total da reinspielt, wo wir als Verein, aber ich glaube vielleicht auch als Konglomerat sozialer Einrichtungen hinwollen, nämlich weg von der Bedürfnisorientierung hin zum, was können wir eigentlich mitnehmen, wenn wir die alle mal machen lassen, auch nach der Berentung und nachdem sie ihr Kapital irgendwie ausgegeben haben, so ungefähr.
Ja, vielleicht kann ich da nochmal anschließen, weil gerade dieser generative Aspekt auch in der Altersforschung ganz zentral ist. Wenn wir nämlich danach fragen, wie können wir Altern in die Gesellschaft integrieren und die Würde des Alterns ermöglichen, ohne die Vulnerabilität auszublenden. Mhm. Das ist, was manchmal passiert, dass man sagt, wir reden nur noch über Potenziale, aber dann ist kein Platz mehr für die Vulnerabilitäten. Und das zu verbinden, also die Frage, was kann weitergegeben werden, das beschäftigt auch die Älteren. Was kann ich noch geben? Aber passend zu dem, was eben noch möglich ist, angesichts auch von Einschränkungen, die eben nun mal passieren können. Und das ist die große Herausforderung und die große Chance von solchen Projekten, dem auch das sichtbar zu machen, ne, für die Älteren selbst, aber auch für die Gesellschaft. Das ist ja ein wertvoller Beitrag, der klein und lokal passiert. Aber Altern ist ein globales Phänomen, aber passiert eben lokal in der Nachbarschaft, in Eimsbüttel. Darüber haben wir auch gesprochen, ne, dass da muss das gestaltet werden. Das wird nicht global gestaltet, sondern genau dort vor Ort.
Naja, und auch gerade, wenn ich mich noch an unser Vorgespräch erinnere, die Vulnerabilität, die auszuklammern, wäre ja auch in der Hinsicht hinderlich, als dass sie ja in der Politik, in wo auch immer das Geld herkommt, ja das ist, worüber man überhaupt Forschungsmittel, aber auch Mittel für den Verein, Stiftungen überhaupt kriegt. Also ich glaube, das komplett auszuklammern und zu sagen, nee, wir müssen sie nur empowern, würde wahrscheinlich an mehreren Stellen auch Schwierigkeiten hervorrufen.
Ja, das wird wahrscheinlich langfristig nicht unser Problem sein, dass uns die Vulnerabilität ausgeht. und das ist vielleicht auch die Diskrepanz zwischen der Haltung, mit der wir eben als Verein, aber sicher auch ihr als Forschende, an diese Zielgruppe oder an dieses Thema Altern herantreten und oder diese Diskrepanz zwischen der Haltung zu dem, wie wir das betiteln oder benennen vor bestimmten Trägern. Weil natürlich ist es uns natürlich ein Anliegen zu sagen, hier, wir haben ein Problem und übrigens unser Lösungsansatz ist und wir brauchen dafür Mittel. Mhm. Also dieses Problem zu adressieren, dass es Vulnerabilität und defizitäre Momente des Alterns gibt, das müssen wir immer wieder rausstellen, wenngleich wir so niemals zu unseren älteren Leuten hingehen würden und sagen würden, Mensch, du bist doch einsam, ich helfe dir. Das wäre überhaupt nicht zielführend. Und das ist aber, finde ich, in der Praxis eigentlich ganz gut umzusetzen, weil man natürlich auch selber merkt, es kann einen betreffen. Also mittelfristig baut man ja auch dafür die Strukturen auf, die man selber mal nutzen möchte. Und genau, dafür würde ich in Kauf nehmen, diese Diskrepanz zwischen Wording und Haltung irgendwie zu leben.
Ja, würde ich anschließen, dass ich glaube, dass vielleicht ein Benefit auch von Wissenschaft sozusagen sein kann, eben immer wieder diese Reflexion auch zu ermöglichen und zu sagen, wir können ein Wording bedienen, das in Ausschreibungen gefordert ist. Und gleichzeitig sind wir immer wieder in der Lage, uns davon auch zu distanzieren. Also das ist ja auch Teil der Professionalität dann, die mit aus der Uni auch kommen soll, in die Praxis hinein sozusagen, immer wieder zu schaffen, zu sagen, okay, wir bedienen das, aber unsere Arbeit funktioniert eigentlich anders. Also genau nicht in der Vulnerabilisierung, sondern eben in der Stärkung von Potenzialen, auch unter erschwerten Bedingungen.
Also was ich total spannend finde, ist, dass man hier in diesem Projekt total sieht, dass Transfer eben nicht sein soll oder ist, dass die Uni sagt, hier ist ein Projekt und macht mal und die Praxis sagt, ja, okay, machen wir und der Benefit liegt allein bei der Uni, weil die haben da Forschungsergebnisse raus, sondern ich finde, man sieht hier total super, dass aus beiden Richtungen was kommt und in beide Richtungen irgendwie miteinander was Tolles auf die Beine stellen. Also ich bin total begeistert und muss, glaube ich, mal überlegen, wie ich mich ehrenamtlich engagieren kann.
Sehr gerne beim Verein Freunde alter Menschen e.V.
Wunderbar. Gut, dann danke ich euch für diesen tollen Einblick in euer Projekt oder eure Arbeit, ja vielmehr eigentlich, und wünsche euch damit weiterhin viel Erfolg.
Ja, wir danken auch. Ich danke dir für den Podcast und dir für die Zusammenarbeit.
Kann ich nur zurückgeben.
Dies war eine Folge von Bildungsschnack mal ganz praktisch. Jeden Monat wird hier ein spannendes Projekt vorgestellt. Und wenn Sie wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie und mit wem sie das eigentlich genau machen und welche praktische Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren Sie uns bei Spotify und iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.